Wunderwelt Computer. Auch Jahrzehnte nach dem Erscheinen des ersten Personal Computers immer wieder faszinierend. Man drückt ein kleines Knöpfchen und schon ist man mittendrin in einer riesigen Auswahl an technischen Möglichkeiten und Informationen. Das Problem nur, immer dann, wenn Sie dieses Knöpfchen drücken und diesen Ton hören, dann sind Sie nicht alleine, selbst dann, wenn Sie das möglicherweise glauben sollten. Irgendjemand begleitet Sie immer und das nicht immer nur in den allerbesten Absichten, sondern Ihre ungewollten Begleiter, die beobachten auf Schritt und Tritt, was Sie da tun, protokollieren das und machen daraus dann irgendwelche Informationen. Ja und, sagen die einen, ich habe doch eh nichts zu verstecken, soll doch irgendjemand wissen, auf welchen Webseiten ich rumsurfe, aber ganz so einfach, das sagen die anderen, ist es dann doch nicht, weil hinter diesem sogenannten Tracking eine ganze Reihe von Risiken und Gefahren stecken könnten. Welche das sind, das besprechen wir heute mit dem Datenschützer Christian Benefeld. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Sie bekommen uns wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen und auf der Homepage der Hans-Seidel-Stiftung hss.de. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche Ihnen 20 erkenntnisreiche Minuten. Herr Benefeld, einer der am meisten gehörten Aussprüche in deutschen und überhaupt in internationalen Haushalten dürfte ja irgendwie sowas sein wie: Alexa, wie spät ist es? Oder hey Google, mach mal dies oder das. Sie kennen diese ganzen Geschichten, die diversen Sprachassistenten. Und eigentlich könnte man sich denken, ja prima, dann wird doch das Leben und unsere Kommunikation nochmal gleich viel, viel einfacher. Aus Sicht des engagierten Datenschützers. Müsste das aber doch eigentlich ein Albtraum sein, oder?
Ja, tatsächlich kann ich das immer gar nicht so richtig nachvollziehen. Also ich glaube, es gibt natürlich einen Nutzen für solche Geräte wie Google Home, wie Alexa und dergleichen Sprachassistenten, wenn Menschen eine Behinderung haben. Wenn Menschen beispielsweise den Lichtschalter nicht bedienen können oder vielleicht Schwierigkeiten haben zu schauen und das, was auf dem Display tatsächlich steht oder sich eine Geschichte vorlesen lassen wollen, dann macht sowas Sinn. Ich glaube, man muss heute als mündiger Bürger immer darüber nachdenken, man holt sich da eine Wanze ins Haus, die hört permanent zu. Und auch wenn man ja hört, dass sie nur auf das Codewort dann Alexa oder wie auch immer hören soll, haben wir ganz, ganz viele Beispiele in der Vergangenheit schon gesehen, dass das nicht immer so gut klappt, dass die Sprachaufzeichnungen trotzdem versendet werden, dann in die USA, dort natürlich dann beliebig zugegriffen werden können. Und die Aufregung, dass das dann von Mitarbeitern zur Qualitätssicherung auch noch verwendet wird, habe ich eben an der Stelle auch nicht verstanden. Insofern, ich wundere mich immer über die Menschen, die so sorglos mit Technologie umgehen und das nicht hinterfragen, was man sich da eigentlich ins Haus holt. Und ich glaube, hier ist jeder gut beraten, erstmal den Kosten-Nutzen-Aspekt und Kosten hier eher im Sinne des Datenschutzes, nicht der monetären Kosten, sondern im Sinne des Datenschutzes zu hinterfragen, was bringt es mir, wenn ich sagen kann, Alexa, mach auf der Toilette das Licht an, will ich für diesen Komfort tatsächlich meine Privatsphäre preisgeben und am Ende des Tages mich kontinuierlich abhören lassen.
Ein guter Punkt, den Sie da sagen mit der Kosten-Nutzen-Rechnung, weil das ja tatsächlich sowas mit Ambivalenz zu tun hat. Also ich gebe zu, schon aus rein beruflichem Interesse, Gott sei Dank habe ich jetzt ein Alibi, aus rein beruflichem Interesse, dass ich solche Geräte natürlich auch nutze und ich sehe auf der Nutzenseite, wenn ich morgens in meine Küche oder sonst wo komme und sage Alexa oder wer auch immer, was gibt es Neues? Und dann lesen die mir die neuesten Nachrichten der Tagesschau beispielsweise vor. Und dann denke ich mir, weil man ist ja bequem, wow, was für ein Service, ich kriege jetzt meine neuesten Nachrichten der Tagesschau und ich stelle mich jetzt mal ganz bewusst auf die etwas naivere Seite. Wenn Amazon weiß, dass ich gerne Nachrichten höre oder mich für die Tagesschau interessiere, kann nicht so schlimm sein, oder? Also kurz gesagt, ich weiß bei dieser Ambivalenz tatsächlich nicht, was wiegt denn jetzt größer, der Datenschutz oder der potenzielle Nutzen? Wobei ich dazu sagen muss, ich würde jetzt Amazon nicht sagen, das Licht auszumachen oder sonst was. Ich schalte das Ding dann auch aus während des Tages, weil das Mikro muss ja nicht alles mithören. Aber ich ertappe mich dann doch oft dabei, dass die Idee der Sprachsteuerung und Medienkonsum über eine Sprachsteuerung schon eine Verlockung ist. So, spielen Sie bitte Instanz und sagen Sie mir, was mir wichtiger sein soll.
Also, ich glaube, man muss erstmal darauf achten, muss man denn all die Dinge, die man vielleicht von einem Alexa erfahren will, tatsächlich immer ins Internet spielen? Welche der Funktionen, die man von einem solchen Gerät nutzt, könnte man gegebenenfalls auch durch sogenanntes Edge Computing erreichen? Edge Computing bedeutet, dass die Analyse der Sprache nicht etwa im zentralen Rechenzentrum bei Google, bei Amazon oder dergleichen Datenriesen sozusagen passiert, sondern lokal auf meinem Gerät, und die entsprechenden Abrufe dann beispielsweise von Nachrichten werden von diesem Gerät direkt vielleicht dann eben zur Tagesschau passieren. Und da gibt es Forschungsprojekte in dem Bereich, die da ganz vielversprechend sind, von der Fraunhofer Gesellschaft, aber es gibt auch diverse Startups, die sich in diesem Bereich tummeln. Insofern würde ich erstmal immer auseinander dividieren, nochmal, wo ist denn eigentlich der Nutzen? Die Gefahr von solchen Geräten, und Sie hatten es gerade angesprochen, auch wenn Sie dann immer nur sagen, Mensch, gib mir mal die neuesten Nachrichten, ist natürlich, dass ein Profil über mich gebildet wird. Google beziehungsweise Amazon weiß eben genau auch schon, für welche Nachrichten interessiere ich mich denn, wo sage ich vielleicht auch mal Stopp, weil mich das dann nicht mehr so interessiert. Sind es eben eher politische Nachrichten? Wenn ja, welches Spektrum habe ich denn in den jeweiligen Nachrichten? Und natürlich, dann sind clevere Algorithmen auf der anderen Seite wieder dabei, mir passend zu meinem entsprechenden politischen Spektrum auch wiederum neue Nachrichten vorzuschlagen. Und hier entstehen dann die Dinge, die man Filterblase nennt. Das heißt, man kriegt nur noch die Nachrichten, die eben für die jeweilige politische oder Einstellungssache eben interessant sind, und man kommt da gar nicht mehr so genau raus. Und man muss sich eben auch die Frage stellen, was passiert mit diesen Profilen? Wer erlangt darauf Zugriff? Und da mache ich mir große Sorgen, insbesondere auch vor dem Hintergrund der amerikanischen Gesetzgebung, dass eben die amerikanischen Behörden auf sämtliche Daten von Ausländern Zugriff nehmen können, ohne dass wir das erfahren oder ohne dass wir da Rechtsmittel einlegen können.
Setzt sich da nicht die Grundproblematik fort, die wir im Grunde seit vielen, vielen Jahren in nahezu allen digitalen Medien haben, nämlich dass es dieses Geschäftsmodell gibt, du gibst mir deine Daten, ich kann dich profilen etc., dafür bekommst du vermeintlich kostenlos Informationen, einen bestimmten Service, du kannst Software nutzen, du kannst dich überhaupt in der digitalen Welt bewegen. Also ich habe gerade so den Eindruck, dieses Problem, mit dem wir jetzt seit 20 Jahren zu tun haben, das setzt sich jetzt gerade in die nächste Generation der digitalen Kommunikation fort. Und wir haben immer noch keine Lösung dafür. Warum haben wir eigentlich für ein Problem, das so altbekannt ist, und wir beide sind ja nun nicht die Ersten, die sich darüber unterhalten, warum gibt es für dieses Problem immer noch keine plausible Lösung?
Ich glaube, Menschen sehen natürlich immer in erster Linie den eigenen Geldbeutel. Und all das, was ich aus meinem Geldbeutel zahle, das tut mir erstmal weh. Egal, ob es der Service ist für ein Nachrichtenangebot beispielsweise, egal, ob es eben andere digitale Angebote sind, die eben heute sich quasi alle erstmal für den Nutzer kostenfrei darstellen, dahinter fragt der Nutzer häufig gar nicht, was passiert denn dahinter, hinter meinen Daten. Google weiß ja sowieso alles, ist ja ein Spruch, den wir alle häufig schon gehört haben. Da tritt sowas, ich will gar nicht sagen von Resignation ein, aber man hat sich damit abgefunden. Und dass man jetzt eben über diese neuen Geräte das weiter sozusagen noch in die Haushalte treibt, diese schon im Internet stattfindende Totalüberwachung, die wir da haben, ist traurig für mich als Datenschützer mit anzusehen, wie unsensibel tatsächlich die Menschen hier an der Stelle geworden sind und wie vielleicht auch die Resignation oder einfach auch der Gewöhnungseffekt daran, es muss hier alles kostenlos sein, ach, ich muss ja nur ein bisschen Daten hergeben, und die Gefahren, die sich daraus ergeben, sind vielen Verbrauchern, glaube ich, gar nicht bewusst. Und deswegen agiert man hier immer eher zugunsten des eigenen Geldbeutels und zulasten der eigenen Daten, die dann eben auch verwertet werden können. Und da zeichnet sich tatsächlich immer weiter eine Zuspitzung ab. Da bin ich komplett bei Ihnen.
Es gibt da so einen Satz, der erinnert mich immer an das, was Raucher immer gerne sagen. Mein Onkel hat 90 Jahre lang geraucht und dem ging's prima. Das Adäquat dazu ist für mich, ehrlich gesagt, ich habe ja nichts zu verbergen. Ist das nicht eigentlich die größtmögliche Naivität, die man überhaupt sagen kann? Weil ich denke mir dann immer, würdest du, wenn du jetzt rausgehst auf die Straße und irgendjemand fragt dich nach irgendwelchen total intimen Sachen, sagen, Klar erzähle ich dir das. Ich habe ja nichts zu verbergen. Wie kommen Menschen auf so einen Satz? Haben Sie eine Idee?
Also, ich glaube, jeder sieht sich erstmal natürlich nicht als Krimineller. Und das ist natürlich hier der Punkt, dass man erstmal sagt, ich habe nichts zu verbergen im Sinne vor vielleicht der Polizei oder vor anderen, weil ich bin nicht in irgendeiner Weise vielleicht straffällig geworden oder mache nichts Schlimmes. Aber natürlich hat jeder Mensch etwas zu verbergen. Er hat nämlich Geheimnisse. Und Geheimnisse bedeutet für mich erstmal all die Dinge, die ich schon mal meinem Nachbarn nicht erzähle. Das sind beispielsweise, Sie hatten es angesprochen, vielleicht meine Krankheiten, finanzielle Herausforderungen, vor denen ich stehe, aber auch mein religiöser Glaube oder gar meine politische Richtung. Und es gibt sicherlich auch Dinge, die weiß noch nicht mal mein Partner oder meine Partnerin. Sexuelle Wünsche, die mich vielleicht im Geheimen treiben oder dergleichen Dinge. Ich glaube, jeder Mensch, und das will ich damit sagen, hat erstmal eine Privatsphäre und eine Intimsphäre und das ist gut so. Weil nur dann, wenn ich so etwas eben auch habe und vielleicht auch andersdenkend bin und nicht alle etwas über mich wissen, dann entsteht eben auch Opposition. Und dann kommen wir vielleicht eher wieder in den politischen Bereich, aber überhaupt auch Opposition anders zu denken, nicht nur im politischen Bereich, sondern über andere Dinge nachzudenken und kritisch zu sein, das geht dann verloren. Man spricht hier als Datenschützer häufig von dem sogenannten Chilling-Effekt. Das heißt, es ist ein Abkühlungseffekt, der hier sozusagen stattfindet. Ja, die wissen sowieso alles ich habe ja eigentlich auch nichts zu verbergen. Die können das ja ruhig machen. Das ist ja alles nur zu meinem Guten. Und es wird wenig darüber nachgedacht, dass man vielleicht doch, dass es gut ist und dass wir ja auch Dinge haben, die vom Gesetzgeber beispielsweise auch als Geheimnisse festgeschrieben ist. Denken wir beispielsweise an geheime Wahlen. Wahlen sind heute geheim, weil ich eben dann nicht mit Repressalien potenziell rechnen muss, sei es vielleicht auch, dass die regierende Partei mit meiner Wahl nicht ganz einverstanden ist. Und da muss ich natürlich immer darauf achten, dass jeder heute Geheimnisse hat, dass jeder heute etwas zu verbergen hat, nämlich seine Privat- und Intimsphäre. Und das ist gut so und die sollten wir auch schützen.
Bevor wir hier die Mikrofone angeschaltet haben, haben Sie mir von einem neuen Projekt, von einem neuen Produkt von Amazon erzählt. Das ist bisher wohl nur in den USA gibt, aber wir wissen ja auch, alles, was in den USA bei Amazon halbwegs erfolgreich läuft, wird über kurz oder lang auch zu uns kommen. Und Sie haben jetzt gerade auch gesprochen von Privatsphären und wenn man das zusammenmixt, nämlich dieses neue Produkt von Amazon und die Privatsphären, dann wird es wirklich gruselig. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es jetzt quasi ein Armband und das kann, ich sage es jetzt mal ganz bewusst runtergebrochen, meine Gefühle lesen. Wie geht denn das?
Ganz genau, Herr Jakobetz. Also der Hintergrund hier von Amazon, das kleine Armbändel, nennt sich Amazon Halo. Und Amazon Halo ist eben erstmal ein normaler Fitness-Tracker, wie wir sie auch von anderen Herstellern eben kennen, der eben beispielsweise meinen Puls aufzeichnet, meine Schrittgeschwindigkeit, wie viele Kalorien ich verbrenne, wird dann aufgezeichnet, wo ich auch gewesen bin, nämlich per GPS-Position. Aber das kleine Gerät, und das kostet deutlich unter $100, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, um die $70 kostet es derzeit, hat auch ein Mikrofon. Und über dieses Mikrofon wird permanent meine Sprache aufgezeichnet, zu Amazon zur Analyse geschickt. Und über diese Sprachaufzeichnung kann Amazon meine Gefühlswelt analysieren. Nämlich anhand der Stimmlage ist Amazon über intelligente, künstliche Intelligenz in der Lage, meine Stimmung abzugreifen. Das heißt, bin ich in einer guten Laune, bin ich vielleicht in einer Kauflaune und will jetzt gerade unbedingt shoppen gehen, hatte ich einen tollen Erfolg vielleicht oder bin ich eher deprimiert? Und auf Basis solcher Gefühle lassen sich natürlich ganz andere Dinge wieder steuern im Internet, die mir große Angst machen. Denken wir beispielsweise daran, ich bin eben gerade in guter Laune, in Kaufstimmung. Was hält den Shop davon ab, die Preise mal eben vielleicht und wenn es nur ein paar Cent sind zu erhöhen, weil der weiß, ich bin in guter Kauflaune, ich kaufe sowieso, ich will vielleicht jetzt gar nicht groß vergleichen, ich will einfach spontan mir eine Befriedigung im Internet holen, weil ich so guter Laune bin oder im umgekehrten Sinne, ich bin vielleicht nicht so gut drauf, dann werden mir vielleicht gleich entsprechende Produkte empfohlen, um meine Stimmung wieder zu steigern und so sehe ich hier eine unglaubliche Gefahr tatsächlich für die Privatsphäre, in so einen Bereich reinzudringen, in die Gefühlswelt. Das ist für mich ein eklatanter Missbrauch unserer Daten und Menschen, die sich so einen Armbändel umschnallen. Das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen.
Glauben Sie, dass Menschen über solche künstlichen Intelligenzen in all ihren Formen von Entscheidungen, von Kommunikation, von ihrem gesamten Verhalten her irgendwann mal gesteuert werden können oder zumindest so manipuliert werden können, dass es einer Steuerung gleich käme?
Natürlich, also das sehen wir ja auch heute schon sozusagen im Internet, da müssen wir ja noch gar nicht auf die Gefühlswelt und auf solche sehr intimen Daten gucken, sondern wir sehen es ja heute durch die enorme Profilierung, die durch Tracking im Internet stattfindet, werden so genaue Profile angelegt, die eben Prognosen für die Zukunft zulassen. Das heißt, Amazon weiß schon, bevor ich überhaupt daran denke, was ich eigentlich als nächstes kaufen will, können die das prognostizieren aus dem Verhalten anderer, aus der gelernten KI, aus der künstlichen Intelligenz und so predictive heißt es im Fachdeutsch, eben schon vorhersagen, was wird der Nutzer als nächstes machen und ihn so natürlich, genau wie Sie sagen, eben sehr, sehr stark eben auch beeinflussen auf seiner Customer Journey, auf seiner Reise, auf einer Webseite, eben genau die Produkte ihm vielleicht, ich will nicht sagen unterzujubeln, das ist jetzt ein sehr negatives Wort, aber positiv gesinnt anzubieten, sodass er sich freut, dass der Algorithmus schon für ihn entschieden hat, welches Produkt denn eigentlich am besten zu ihm passt. Und wenn wir das weiterspinnen in die Zukunft und eben auf solche sehr intimen Daten wie unsere Gefühle zurückgreifen, da kann ich mich nur wiederholen, das macht mir große Angst, aber das wird passieren, davon können wir ausgehen, dass Teile der Menschen sich eben solche Geräte dann eben anschaffen, dass vielleicht zukünftig auch Amazon Alexa diese Gefühlsalgorithmen nutzt, um das dann sozusagen weiterzuspinnen. Und da werden wir natürlich manipuliert und da werden wir natürlich auch beeinflusst und in jeglicher Hinsicht. Das ist natürlich nicht nur im Shopping-Bereich, das kann sich auf ganz, ganz andere Bereiche bis hin eben vielleicht auch zu unserer politischen Meinung oder anderen Einstellungen zu bestimmten Produkten oder zu Firmen oder dergleichen Dinge eben auswirken. Und ja, wir sind manipulierbar über solche Daten, gar keine Frage.
Stichwort Predictive und Stichwort Algorithmen, auch da gebe ich gerne zu, ich habe da so ein bisschen ambivalentes Verhältnis dazu. Also, wenn ich zum Beispiel sehe, dass auch ein großes Blatt wie die New York Times inzwischen sagt, unsere Startseite ist ein Stück weit Algorithmen gesteuert, weil natürlich guckt sie, wo kommst du her, für was interessierst du dich etc. Oder wenn ich, sagen wir, Musikstreaming-Dienste zum Beispiel oder Videostreaming-Dienste nutze, dann gehen die ja natürlich nach meinen Vorlieben und sie machen ja letztendlich nichts anderes als vorauszusehen oder sie versuchen es zumindest, was mir gefallen könnte. Da denke ich mir immer auf der einen Seite, naja, das ist schon nicht so unbequem. Also ich finde das bei der New York Times zum Beispiel immer ganz nett, dass ich regelmäßig, wenn ich drauf komme, Meldungen aus Deutschland drauf sind. Wobei mir völlig klar ist, die ist jetzt drauf, weil ich hier da bin. Und natürlich finde ich es angenehm, wenn mir das Release-Radar von Spotify sagt, die und die neuen Alben sind da heute erschienen und es sind nicht die neuesten Platten von Heino oder Michael Wendler, weil die will ich ja eh nicht hören. Auf der anderen Seite habe ich dann immer so ein bisschen die Befürchtung, ich werde immer in einem langen, geraden Tunnel laufen, in dem ich immer dasselbe tue. So, eigentlich müsste ich die Algorithmen sprengen. Auf der anderen Seite weiß ich aber nicht, ob ich die Algorithmen sprengen will, weil ich will ja gar nicht Michael Wendler hören und ich will auf der New York Times Seite jetzt auch keine Meldungen aus Caracas lesen. Kurz gesagt, ist auch nicht das wieder ein unauflösbares Dilemma? Unsere eigene Bequemlichkeit und die Trägheit unseres Geistes gegen die Algorithmen aufzuwiegen?
Da bin ich komplett bei Ihnen. Also das ist genau das, was ich eben mit Filterblase auch beschreibe, dass wir eben genau die Dinge wieder vorgelegt bekommen, die andere, die eine ähnliche Meinung haben. Bleiben wir ruhig mal beim Musikgeschmack vielleicht, die einen ähnlichen Musikgeschmack haben. Das heißt, ich verbreitere mich gar nicht, ich öffne mich gar nicht neuen Horizonten. Ich nehme gar keine andere Musik mehr wahr. Es ist eben anders als vielleicht früher im Plattenladen, wo dann der Plattenverkäufer, und ich kenne es tatsächlich noch, dann gesagt hat, Mensch, ich habe immer was ganz anderes für dich. dich, das solltest du mal ausprobieren und mir vielleicht mal eine ganz andere Richtung gewiesen hat. Wir werden heute alle, wenn ich das so sagen soll, gestreamlined, alle in die gleiche Richtung geschickt von den Algorithmen, weil wir alle die gleichen Vorschläge dann immer bekommen, weil sich andere Menschen ähnlich verhalten haben und der Algorithmus steuert uns genau in einen Tunnel, in einer Filterblase, ob das für den Musikgeschmack der Fall ist, ob das für Nachrichten oder politische Dinge der Fall ist oder eben auch bestimmte Produkte. Ganz klar, wir leben in einer Filterblase, wenn wir uns so stark von den Algorithmen leiten lassen. Und die Grundlage hier sind eben genau die eingangs schon diskutierten Persönlichkeitsprofile, die auf Webseiten angelegt werden, die aber auch am Ende des Tages über Fahrassistenten in alle Lebensbereiche eingreifen, bis hin eben zu den Armbändeln, die wir gerade besprochen haben.
Ich habe in der Wahlnacht der USA-Wahl eine Zeit lang bei der ARD geguckt, bevor ich dann auf die Magic Wall von CNN umgestiegen bin. Ich habe dann die ARD geguckt und Jörg Schönebaum, der große Zahlenanalytiker der ARD, hat dann, als so die ersten Zahlenanalysen eingetrudelt sind, bei einem Ergebnis hat man ihm das glatte Erstaunen angesehen, weil er gesagt hat, sowas habe ich in dieser Form noch nie gesehen. Und zwar hat man bei den Exit Polls Wähler danach gefragt, welche Themen für ihre Wahlentscheidung gerade relevant waren. Und er hat gesagt, eine so weit auseinanderliegende Gewichtung der Themen zwischen Republikanern und Demokraten habe er in seinem ganzen Leben noch nie gesehen. Also ein kurzes Beispiel, während für 60% der Demokraten oder der demokratischen Wähler das Thema Corona eine massive Rolle bei der Wahlentscheidung gespielt hat, waren es bei den republikanischen Wählern 3%. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, also damit wir den Link jetzt wieder zu unseren Algorithmen kriegen, können diese sehr selektiven Wahrnehmungen unter Umständen auch damit zusammenhängen, dass uns diese Profile, dass uns Algorithmen, dass uns gefilterte Medien, gefiltert bitte nicht verwechseln mit irgendwelchen Zensurgeschichten, sondern einfach nur von einem Algorithmen gefiltert, uns in der Konsequenz so weit bringen wie in den USA, nämlich dass die Wahrnehmung der Welt eine komplett unterschiedliche ist.
Also das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, was Sie gerade bringen. Gerade diese Spaltung auch in Amerika, die wir erleben, die ist ja sehr stark durch den amtierenden oder noch amtierenden Präsidenten, muss ich sagen, forciert.
Na, das dürfen Sie ihm nicht sagen. Er hat four more years.
Warten wir es mal ab, was wirklich dann dabei rauskommt.
Warten wir es ab.
Auch gespannt. aber tatsächlich genau diese Spaltung, all das, was wir, wie soll ich sagen, vielleicht in der Vergangenheit wirklich als breiten Medienkonsum eben auch kennengelernt haben, sich an unterschiedlichsten Stellen zu informieren, fokussiert Herr Trump in den USA auf einen großen Sender Fox News und auf seine Twitter-Nachrichten und alles andere, was andere Medien berichten, sind automatisch Fake News und so werden natürlich alleine schon durch solche Aussagen viele Menschen gelenkt und wenn das noch algorithmisch entsprechend unterstützt wird, und das wird ja heute unterstützt. Und gerade in Amerika ist die Profilbildung ja nochmal deutlich weiter durchdrungen in der Bevölkerung, als das hier in Deutschland der Fall ist. Dann findet eben auch tatsächlich eine Spaltung automatisiert quasi statt durch Algorithmen, dass eben der einen Wählerschicht, sagen wir den Republikanern eben, eine besondere Realität, möchte ich das mal so sagen, bewusst wird. Und sie glauben eben, das ist tatsächlich die Welt da draußen, während die anderen vielleicht ganz andere Nachrichten bekommen. Und so kann natürlich auch eine Manipulation hier direkt stattfinden, ohne dass der Bürger das eigentlich so empfindet. Er empfängt eben entsprechend gerne auch diese Nachrichten, fühlt sich da auch drin wohl und wird natürlich von den Algorithmen hier immer wieder unterstützt und bekommt genau dann die Fake News oder vielleicht die alternativen Nachrichten. Da kann ich immer nur schmunzeln. Ich glaube, jeder ist eingeladen, wenn ich das hier vielleicht auch nochmal für die Zuhörer sagen darf, sich in verschiedenen Medien auch zu informieren und sich selber ein Weltbild zu machen von dem, was da draußen passiert. Es ist immer gefährlich, wenn ich immer nur eine einzige Publikation lese und alles glaube, was da drin ist. Dann es soll ja in Deutschland auch eine große Volkszeitung geben, die ja auch vielleicht in die eine oder andere Richtung mal polarisiert, möchte ich das positiv sagen, Da ist eben, passiert eben ein ähnlicher Effekt, den wir eben auch in den USA erlebt haben, vielleicht nicht in dieser extremen Form, wie es jetzt gerade in dem Vorwahlkampf passiert ist. Und das, was da passiert ist, ist sicherlich auch Grund von Algorithmen und Grund von Profilen, die hier wieder genutzt wurden, um strategisch diesen Wahlkampf entsprechend so zu führen, wie er geführt wurde.
Also, liebe Hörer von Satzzeichen, dann würden wir Ihnen doch sehr empfehlen, bei der nächsten Nutzung des Internets ein bisschen die Augen auf, die Ohren auf. Schauen Sie sich mal Ihre Einstellungen in den Browsern, in den Geräten ein bisschen an. Gucken Sie vor allem mal, welche Geräte so nutzen und denken Sie vielleicht mal darüber nach, was diese Geräte unter Umständen machen oder Dinge tun, die Sie vielleicht gar nicht so wollen. Unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe von Satzzeichen, Christian Benefeld. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ich habe zu danken, Herr Jakobetz. Vielen Dank.